Gumo.
Gumo Genosse Balekta.
Wir haben gerade schon mal uns begrüßt und ich habe das irgendwie mit der coolen Catchphrase so ein bisschen verschallert. Deswegen sind wir jetzt schon am Grinsen mit der Aufnahme. Aber genau, wir gehen trotzdem rein.
Ist ja auch
Wir
schön zu sehen, dass wir Spaß haben.
unbedingt, unbedingt. Ich glaube, das ist Menschen, die bei der Arbeit Spaß haben, da schaue ich auch wahnsinnig gerne zu.
So.
Wobei ich generell gerne Menschen bei der Arbeit zusehen. Nein, natürlich nicht. Ja, es ist wieder Donnerstag, beziehungsweise für uns ist Dienstag, aber wir sind dementsprechend wieder am Schweigen heute. Und wir, ja, haben uns ein bisschen was zurechtgelegt, über was geschwiegen wird, über was nicht so sehr gesprochen wird. Wie geht's dir,
Genau.
Laura?
Oh, mir geht's super. Ich habe bald Urlaub. Ab morgen habe ich Urlaub. Ich freue mich sehr. Und ja, Weihnachten ist immer so eine Sache, wobei ich auch ganz froh bin, eine entspannte Familie zu haben. Also, das ist ganz schön. Freust du dich auf Weihnachten?
Ach, ich stehe Weihnachten ehrlicherweise so ein bisschen neutral gegenüber. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der wahnsinnig groß feiern muss unbedingt. Ist halt immer extrem reizüberflutend, ne? Wenn groß gefeiert wird. Aber ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der so ein Grauen davor hat. Ja, das ist. Freue mich auf einige freie Tage in Kürze und glaube, dass damit sich das Ganze ganz gut angehen lässt.
Das klingt super. Ich glaube, es gibt aber was, vor dem ich ein Grauen habe und du sicherlich auch. Und zwar ist letzte Woche ein Bericht rausgekommen über die Menschenrechtssituation in Deutschland.
Genau
Was ist da
am
los?
Donnerstag.
Ja.
Nicht am Donnerstag, am Wochenende ist der Jahresbericht des Deutschen Instituts für Menschenrechte herausgekommen. Das ist ein unabhängiges Institut, eine unabhängige Institution, die vom Bundestag beauftragt und dementsprechend auch bezahlt wird, die aber unabhängig einen Bericht erstellen zur Menschenrechtssituation, die in Deutschland eben vorherrscht. Und dieser Bericht zeichnet ein insgesamt bedenkliches Bild, muss man tatsächlich sagen. Also es ist nicht so, als wäre die Situation, die wir hier in Deutschland haben, eine, die, ja, an der man sich ein wahnsinnig großes Beispiel am Ende des Tages nehmen sollte, sondern da wird schon recht klargestellt, dass einiges durchaus im Argen liegt. Wir wollen heute über diesen Bericht sprechen, deshalb nur vorab ein Hinweis. Es sind einige sehr sensible Themen enthalten, einige Themen, die durchaus auch geeignet sind, Menschen ja massiv zu triggern, die von den jeweiligen Themen betroffen sind. Wir werden in die Podcast- bzw. Videobeschreibung, je nachdem, wo ihr euch das Ganze zu Gemüte führt, vermerken, in welchen Zeiträumen welche uns bekannten potenziellen Trigger-Themen behandelt werden, damit ihr im Zweifel, wenn ihr in irgendeiner Form davon betroffen seid oder es nicht hören könnt, nicht hören wollt, was auch absolut legitim ist, wenn ihr nicht davon betroffen wärt, einfach überspringen könnt und dabei dann keine Angst haben müsst, dass ihr euch danach schlechter fühlt, weil dazu soll es hier nicht führen.
Genau, es geht im Genaueren um Femizide und auch um Menschenhandel. Und ich finde, wenn wir so darüber reden, dass es in Deutschland menschenrechtliche Schwachstellen gibt, das klingt erstmal total verrückt, ne? Wenn man das hört, so Menschenrechtsreport und Deutschland steht nicht so gut da. Ich denke immer als erstes an irgendwelche Kriegsgebiete, an Länder, wo es vielleicht nicht so rechtsstaatlich zugeht wie in Deutschland, aber vielleicht übersehen wir auch ganz gerne mal, was im eigenen Land eigentlich so schief läuft. Und ich glaube, so ein bisschen gespürt haben wir es ja auch alle schon, dass das, was im Argen liegt hier. Und man hört es ja auch immer wieder. Du hast von diesem Bericht gesprochen und der redet ja über 5 Punkte, die eben Schwachstellen im Fundament oder in den tragenden Säulen unserer Demokratie, unseres Rechtsstaates irgendwie ja, liegen. Willst du reinstarten mit Numero Uno?
Ja, sehr gerne. Also ich habe es auch hier liegen, weil es ist tatsächlich ein, muss man auch dazu sagen, dieser Bericht ist extrem umfangreich und ja, es wird sehr, sehr viel geschildert, sehr, sehr viele verschiedene Punkte aufgemacht. Wir haben eben jetzt die in unseren Augen wichtigsten Aspekte so ein bisschen herausgearbeitet. Aber wenn ihr wollt und wenn ihr euch das Ganze durchlesen wollt, das ist auf der Seite des Deutschen Bundestages, könnt ihr euch auch den gesamten Bericht herunterladen. Am besten in die Suchmaschine eurer Wahl einfach eingeben, Institut für Menschenrechte, und dann werdet ihr schon relativ schnell auf den aktuellen Bericht kommen. Zu diesem ersten Punkt, da haben wir die Partizipation. Holla, da haben wir die Partizipation junger Menschen. Ist ein Begriff, der dermaßen sperrig ist, dass er offensichtlich vernachlässigt wird. Allerdings ist das leider nicht der Grund, sondern die, ja, junge Menschen fehlt es zunehmend an Teilhabe, an dem, was gesellschaftlich passiert, und zunehmend an Möglichkeiten, auch Einfluss darauf zu nehmen, was gesellschaftlich und politisch passiert, obwohl sie zunehmend davon betroffen sind. Und das hat inzwischen ein Ausmaß erreicht, dass eben dieses Institut für Menschenrechte veranlasst, das als eine ernsthafte Gefahr zu sehen und auch zu benennen.
Ich finde, das ist ein Thema, was so ein bisschen auf so einer Ebene liegt, dass das schlecht greifbar ist. Also was bedeutet eigentlich Partizipation von jungen Menschen in der Demokratie? Wir wissen ja alle, man darf in der Regel ab 18 erst wählen, außer es geht um Kommunalwahlen, da geht es auch schon ab 16. Auch das ist ja schon irgendwo eine Einschränkung von Partizipation auf einer Vierjahresebene. Aber zu Demokratie gehört ja noch viel mehr. Und da gibt es Probleme.
Also ich meine, es ist ja etwas, was in unseren, wir befinden uns ja jetzt in Folge 3 unseres schönen Podcasts, in den ersten beiden sind wir ja auf einen Aspekt, der genau dieses Thema eigentlich recht gut abbildet, schon ziemlich deutlich und in der Breite eingegangen. Wir erleben genau diese Problematik, ja, wenn wir uns beispielsweise die geplante Wiedereinführung der Wehrpflicht oder die Modernisierung dieses Wehrdienstgesetzes ansehen. Das ist etwas, was in allererster Linie junge Menschen betrifft, die aber keine Möglichkeit haben, sich A, dagegen zu wehren, dass sie hier verfügbar gemacht werden, und andererseits eben keine Möglichkeiten wirklich der Mitbestimmung haben. Das betrifft jetzt einerseits die jungen Menschen, die im kommenden Jahr volljährig werden, ganz direkt. Es ist aber, glaube ich, gerade solche Maßnahmen aus Sicht von, ja, jetzt Jugendlichen, jetzt junge Menschen, die in einigen Jahren volljährig werden, nochmal auf eine andere Weise ebenfalls bedrohlich. Das ist ein Aspekt. Es kommen dann natürlich noch sehr viele weitere dazu. Ich glaube, das Allerprominenteste, weil seit vielen Jahren präsent, ohne dass wirklich etwas dagegen unternommen wird, ist die Klimakatastrophe, die vor allen Dingen junge Menschen ganz massiv betreffen wird und in ihrer Lebensrealität in den kommenden Jahrzehnten ganz massiv einschränken wird. Nicht nur in Deutschland, sondern viel mehr, ehrlicherweise ja noch in anderen Regionen der Welt, die davon noch wesentlich massiveren Auswirkungen ganz direkt betroffen sein werden, aber auch hier in Deutschland. Und das ist ein Problem, auf das junge Menschen selbst nicht einwirken können. Diejenigen, die darauf einwirken können, von den Auswirkungen aber nicht betroffen sein werden. Und das stellt ein riesengroßes Problem dar. Das Ganze sind jetzt natürlich nicht nur diese beiden Punkte, sondern es geht noch wesentlich weiter. Wir haben auch ja, Dinge wie der massive Abbau im sozialen Sektor einerseits und in der Bildung andererseits ist auch ein großes Thema. Und es gibt eben sehr viele verschiedene Aspekte, die damit reinspielen.
Ja, und es zeichnet sich ja auch ab, dass es gibt immer weniger Jugendzentren beispielsweise. Das hat viel mit Freizeit zu tun, aber das sind auch Orte, wo junge Menschen sich irgendwie verbinden können. Es ist immer weniger Zeit nach der Schule. Die Jugendlichen kommen immer schlechter von A nach B, vor allem in kleineren Städten. Also ich komme selber aus einer kleineren Stadt, ab 18 Uhr fährt der Bus da nicht mehr, ne? Also das ist jetzt nicht wie in Berlin, wo immer die U-Bahn kommt, die übrigens auch Geld kostet, was sich nicht jeder leisten kann. Es gibt so viele Orte in Deutschland, wo junge Menschen halt einfach komplett auf sich alleine gestellt sind und dann eben es nicht schaffen, sich zu verbinden.
Kurzer Einwurf an der Stelle noch, weil bei uns im März Kommunalwahlen sind. Es ist auch nicht so wie in München, wo die U-Bahn nicht kommt. Aber das ist ein eigenes Thema.
Ja. Und noch eine Sache, wenn sich junge Menschen stark machen, dann müssen sie ja richtig oft Angst haben, dass ihnen was passiert. Also man bekommt das vereinzelt nur mit, aber es passiert ja doch regelmäßig und täglich. Ich glaube, wir beide haben auch oft genug Anfeindungen im Netz erlebt. Ich weiß nicht, wie viele Drohungen du schon so in deine Nachrichtenanfragen gespült bekommen hast. Ich erlebe das auch sehr regelmäßig und sehr deutlich. Und wenn man davor dann auch noch Angst haben muss, dass wenn man sagt, hey, ich möchte für die Demokratie einstehen, ich bin auch gegen Rechtsextremismus, so, dann kann man sich schon anhören und du wirst am nächsten Baum aufgehangen. Und das ist ja für uns als Erwachsene schon eine gruselige Geschichte, wenn man solche Drohungen bekommt. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte sowas mit 15, 16 gesagt bekommen, also da hätte ich eine völlige Panik bekommen. Und auch das schränkt junge Menschen eben ein, zu partizipieren und Interesse zu zeigen. Beziehungsweise, wenn wir eben schon von Dörfern gesprochen haben, auch da ist es ja ein großes Problem in sehr ländlichen Gegenden, dass da auch vor allem Rechtsextremisten natürlich gut und gerne mal nach jungen Menschen fischen und eben diese Perspektivlosigkeit für sich nutzen, um sie in ihre Strukturen irgendwie einzugliedern. Und das hat dann mit Rechtsstaatlichkeit an irgendeinem Punkt auch nichts mehr zu tun.
Was im Übrigen, was wir auch dazu sagen müssen, nichts ist, was sich gegen die Menschen, die in ländlichen Regionen leben, richtet, sondern das ist etwas, wo also ich glaube nicht, dass man so verstehen konnte, was du jetzt gesagt hast, aber ich finde es trotzdem immer noch sehr wichtig, das noch dazu zu sagen, dass da einfach der Staat in seiner Verantwortung, Menschen eben eine Perspektive zu bieten, versagt. Und das ist etwas, was den Menschen, die darunter leiden, die davon betroffen sind, nicht vorgeworfen werden darf, sondern diesen Menschen muss nicht geholfen werden, sondern sie müssen einfach dieselben Möglichkeiten bekommen wie Menschen, die in Großstädten leben, die auch haben. So ganz platt formuliert. Also es ist nichts, wozu der Staat nicht direkt was beitragen könnte, um es vorsichtig zu
Das
formulieren.
ist richtig, das könnte er. Er entscheidet sich aber aus verschiedensten Gründen natürlich auch immer wieder dagegen, Menschen auf dem Land zu fördern, denn dort wohnen halt einfach weniger WählerInnen, ne? Also das ist ja auch nochmal ein Thema, was nicht vernachlässigt werden darf. So die viele Parteien wollen eben die Menschen an sich binden. Und wenn in deinem Dorf nur 10 Leute wohnen, dann ist das jetzt vielleicht nicht so die größte Priorität.
Ja, und dazu kommt dann, glaube ich, auch immer noch der Aspekt, dass die, ja, wie soll ich das jetzt sagen, dass der Staat durchaus und gerade eine Regierung wie unsere jetzige durchaus ein Interesse daran hat, dass auf dem Land und außerhalb der Städte eine gewisse, ja, Drohkulisse würde ich es fast nennen, entsteht für andere Menschen innerhalb der Städte, wo eben tendenziell mehr Menschen leben und wo Menschen gebündelter leben. Und es ist sinnvoll, und man muss ja auch dazu sagen, es ist nicht überall auf dem Land herrschen solche schlimmen Umstände wie an anderer Stelle, aber es gibt eben Regionen, in denen ganz gezielt, würde ich fast sagen, nicht gefördert wird. Und wenn es solche Regionen gibt, dann ist da natürlich immer eine Drohkulisse, auf die man zeigen kann und die als abgehängte Regionen betrachtet werden können, bei denen arbeitende Menschen Angst haben, selbst so zu enden, was massiv ungerecht gegenüber denjenigen Menschen ist, die in diese Situationen reingedrückt werden, gleichzeitig aber eben auch massiv ungerecht gegenüber allen anderen ist. Also ich meine, wir erleben es, dass solche Drohkulissen aufgebaut werden, ja auch an ganz anderer Stelle. Das ist beispielsweise jetzt, glaube ich, sehr aktuell mit der Verschlechterung des Bürgergeldes oder der Abschaffung des Bürgergeldes und die Einführung der neuen Grundsicherung, die angestrebt wird von der Bundesregierung, wo absolut abzusehen ist, dass die Gerichte, dass das Bundesverfassungsgericht vermutlich das einkassieren wird, weil da einfach menschenunwürdiges Zeug geplant wird. Im Detail braucht man da jetzt gar nicht groß drauf einzugehen. Ich glaube, das ist für eine eigene Folge ganz sinnvoll,
Ja.
dass wir uns damit mal befassen. Wir können sagen, dass abzusehen ist, dass das Verfassungsgericht das einkassieren wird. Es wird aber trotzdem als eine Drohkulisse für arbeitende Menschen aufgebaut, damit wir uns mit schlechteren Bedingungen im Zweifel auch zufrieden geben. Aber das ist eben auch gängige Praxis, dass wohl wissend, dass Dinge nicht rechtens sind, das trotzdem durchgezogen wird und man lässt es dann im Zweifel drauf ankommen und richtet damit Schaden an.
Ich
Das bringt uns so ein bisschen zum zweiten Punkt,
wollte ich
der in dem
auch
Bericht
gerade
aufgeführt
sagen.
wird.
Das wollte ich auch gerade sagen. Du hast das ganz schön beschrieben, mit der Drohkulisse und auch mit der Justiz, die eben immer häufiger und wie du schon sagtest, das ist Punkt 2 dieses Reports, die Gefährdung des Rechtsstaates eben durch juristische Einschüchterung. Und das funktioniert im Grunde genommen so und es passiert sehr häufig gegenüber von JournalistInnen, habe ich auch noch mal nachgelesen, die mit Anzeigen konfrontiert werden, in der Regel von großen Firmen, wenn sie eben kritisch über diese berichten oder über Missstände aufmerksam machen, dass sie Anzeigen bekommen oder Abmahnungen von größeren Firmen, die ja viel mehr finanzielle Mittel haben als so ein Einzelner. Und diese Anzeigen, diese juristischen Prozesse sollen dann eben sagen, so, ey, du legst dich nicht mit uns an, sonst passiert was. In der Regel passiert gar nichts. In der Regel ist ein Gericht dann schon noch in seiner Funktion stabil genug zu sagen, okay, nee, diese Anzeige ist nichtig, hier liegt nichts von strafrechtlichem Wert vor. Aber es ist erstmal einschüchternd, wenn man so eine Anzeige bekommt. Ich habe selber auch schon mal eine Abmahnung gekriegt dafür, dass ich jemanden in meiner Instagram-Story gepostet habe, der mir ja, ganz ekelhafte Nachrichten geschickt hat. Und der hat mir dann auch eine Abmahnung geschickt und meinte so, ja, und du nimmst deine Instagram-Story raus, sonst kannst du mir so und so viel Euro bezahlen. Ob das jetzt rechtens war oder nicht, ich habe es rausgenommen, weil ich habe keine Kohle für so einen Kack, ne? Und wenn man eben keine gute Rechtsschutzversicherung hat, beziehungsweise man muss ja das erstmal bezahlen, bis das Gerichtsverfahren in irgendeiner Art und Weise durchgegangen ist und man selbst Recht bekommen hat, dann lässt man sich auf diese Einschüchterungsversuche natürlich ein.
Worum es da auch nochmal geht, was ich sehr problematisch finde, ist, es wird ja ganz direkt in diesem Bericht auf die sogenannten SLAPP-Anzeigen eingegangen. Das ist eine Abkürzung und ich kann euch gerade nicht sagen, wofür sie steht, aber es geht im Grunde darum, dass Anzeigen.
Strategic lawsuits against public participation.
Wundervoll. Dankeschön. Gute Nachricht dabei ist, dass auf EU-Ebene meines Wissens im Moment Mittel geschaffen werden sollen, zumindest gegen eben solche SLAPP-Anzeigen, dass das in der Zukunft verhindert werden kann, dass solche oder dass es als eine Art von Rechtsbeugung ausgelegt wird, wenn eben solche im Grunde missbräuchlichen Anzeigen gestellt werden, die nicht darauf aus sind, Recht zu bekommen, sondern einfach nur eine Berichterstattung einschränken sollen. Im Moment aber ist es halt leider noch immer der Fall, dass diese dass man damit durchaus Erfolg haben kann mit solcher Art von Anzeigen. Und das ist ein großes Problem. Die andere Seite der Medaille, sage ich jetzt mal, von die in dem Bericht aufgemacht wird, in der es darum geht, dass tatsächlich juristische und gerichtliche Entscheidungen ignoriert werden. Das in dem Fall dann leider eher von staatlicher Seite. Wer sich da natürlich in den vergangenen Wochen und Monaten ganz besonders ins Bild gedrängt hat, ist unser geschätzter Innenminister, Herr Alexander Dobrindt, der bezüglich Zurückweisungen an den deutschen Grenzen von Menschen, die geflüchtet sind, die Asylanträge stellen und die dann an den deutschen Grenzen zurückgewiesen wurden, von Gerichten direkt einkassiert wurde und der dann aber ganz offen angekündigt hat, auf diese Gerichtsurteile ein Stück weit zu pfeifen und gesagt hat, ja, ist mir aber egal, das ist jetzt eine Einzelfallentscheidung. Wir machen hier weiter wie gehabt, obwohl von den entsprechenden Gerichten direkt darauf hingewiesen wurde, dass das eben keine Einzelfallentscheidung ist. Und das ist etwas, was Ausmaße angenommen hat, die eben diese Kommission, dieses Institut für Menschenrechte, zu der Einschätzung kommen lassen, dass hier ein grundsätzliches Problem vorliegt.
Ja, und das nimmt ja auch jegliches Vertrauen in so einen Rechtsstaat, wenn man vom eigenen Außenminister hört und sieht, dass er sich über geltendes Recht, Innenminister, dass er sich über geltendes Recht stellt. Und wir haben das ja immer wieder und man liest es ja immer wieder von auch Geflüchteten, die unrechtmäßig abgeschoben werden von. Ich habe letztens einen Fall von einem Fall gelesen, da wurde eine Frau, die aus Eritrea kam und dementsprechend ein Recht auf Asyl hatte, die wurde nach Äthiopien abgeschoben, weil die das Geburtsort der Frau eben falsch aufgeschrieben haben und weigern sich jetzt aber, diese Frau wieder zurück nach Deutschland zu holen, die ja in einem völlig fremden Land jetzt sitzt, dessen Sprache sie nicht spricht. Und das muss man sich mal vorstellen. Man in Deutschland herrscht Krieg, man wird verfolgt, man geht, sagen wir mal, nach Polen und Polen schiebt einen nach Spanien ab und dann sitzt man da erstmal ohne jegliche Spanischkenntnisse. Das ist völlig irre, was da passiert. Und es passiert immer und immer wieder und niemand tut wirklich etwas dagegen, weil es ja auch, das ist ja gar nicht gewollt. Also gerade in dieser Thematik wird das ja kaum verfolgt und nachverfolgt und man kann nur hoffen, dass diese Menschen irgendwie doch noch zu ihrem Recht kommen, aber richtig verlassen kann man sich eben nicht darauf. Und ich finde, das ist eine riesige Einschränkung. Und da fragt man sich auch, okay, an welcher Stelle könnte denn dann auch mein Recht eingeschränkt werden? Also in so Asylfragen natürlich nicht, ne? Keiner von uns ist davon betroffen. Aber es gibt ja genügend andere Stellen, wo man fälschlicherweise mit dem Recht in den Konflikt geraten könnte, obwohl man gar nichts falsch gemacht hat. Und also mir persönlich macht das eine große Angst.
Ja, ich denke mir da an der Stelle auch, es ist halt eben gerade, deswegen habe ich das so drauf bestanden, auf den Innenminister, weil ich mir denke, gerade von seiner Position aus, als letztlich die Instanz im Land, die dafür zuständig ist, in Anführungszeichen gesprochen, dass hier alles mit Recht und Ordnung zugeht, ist es, wie ich finde, nochmal ein massiv größeres, alarmierendes Signal, wenn der sich in solcher Weise gegen den Rechtsstaat, ein Begriff, über den man mit Sicherheit auch diskutieren kann, stellt, dass es ja ein solches Institut dazu veranlasst, darauf einzeln einzugehen und raus, dann dieses Thema zu machen. Ich meine, das Ganze geht ja auch noch mal ein Stück weiter. Das betrifft ja auch ganz grundsätzliche Dinge wie die Polizeien an sich. Wir haben den großen Missstand, dass in Deutschland im Zweifel, wenn PolizistInnen Unrecht tun, du dazu gezwungen bist, dich damit an PolizistInnen zu wenden. Und es ist so, ich meine, man kann da viel drüber diskutieren. Generell würde ich jetzt aber an der Stelle sagen, es ist auch einfach gut nachvollziehbar, dass Menschen keinen gesonderten Wert darauf legen, selbst wenn sie gute Absichten haben, zum großen und definitiven Nachteil ihrer eigenen KollegInnen zu arbeiten, was PolizistInnen tun müssten, wenn sie gegen PolizistInnen ermitteln. Also es ist, damit werden auch Menschen einfach in eine massiv schlimme Position gebracht, was überhaupt nichts entschuldigt. Diese Menschen haben trotzdem die Verpflichtung, der sie dann nicht nachkommen, gegen ihre KollegInnen zu ermitteln. Aber es ist auf einer menschlichen Ebene nachvollziehbar, wenn das nicht passiert. Ja, und dann kommen eben auch noch erschreckende Ereignisse immer wieder hinzu. Wir hatten es jetzt vor ein paar Wochen, wo Polizisten in der Nacht auf ein minderjähriges, natürlich minderjähriges, behindertes, gehörloses Kind schießen und die dem Anschein nach bis jetzt noch nicht wirklich auf dem Damm ist. Und also ganz schreckliche Dinge, die in sich dann natürlich zwangsläufig dazu führen, dass ein Rechtsstaat als gefährdet betrachtet werden kann. Das ist schwierig, wenn ein Staat sich dann eben nicht einmal dazu berufen fühlt und man muss sagen, an vielen Stellen vermutlich sogar dagegen arbeitet, diejenigen zu schützen, die in den jeweiligen Situationen den meisten Schutz brauchen.
Man sieht es ja auch, vor 2 Wochen war Gießen, also die Proteste in Gießen gegen die Bildung der AfD-Jugend, wo auf der einen Seite ganz massiv auf DemonstrantInnen eingeprügelt wurde, die ja auch nur ihr gutes Recht auf Demonstration ausgeübt haben und auf der anderen Seite AfDler in einem Auto durch eben so eine Demonstration gefahren sind. Und am Ende waren das die bösen Linksextremisten. Die Polizei habe nur ihren Job gemacht. Und von den AfDlern, die ja definitiv eine Straftat begangen haben, hört man relativ wenig. Und ich kann mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen, dass das groß geahndet wird. Denn wenn wir auch da mal ehrlich sind, finden wir immer wieder rechtsextreme Strukturen innerhalb der Polizei. Und auch das höhlt eben so einen Rechtsstaat aus, wenn auf der einen Seite FaschistInnen geschützt werden und auf der anderen Seite AntifaschistInnen verprügelt werden. Also auch das ist ein Thema, über das wir uns sicherlich noch lange unterhalten könnten, was es so alles mit der Polizei auf sich hat. Wobei ich prinzipiell sage, und ich denke, da geht es auch nicht jedem Menschen so und auch nicht jedem linken Menschen so, das Konzept Polizei ist ja erstmal ein Konzept, was sicherlich nützlich ist. Also wenn man es ganz grundsätzlich anschaut, ist es definitiv sinnvoll, dass es Menschen gibt, die das Recht schützen sollen und die ja eigentlich uns schützen sollen. Ne, wenn hier eingebrochen wird, sollte ich die Polizei rufen können und die kommt und findet den Einbrecher. So, das ist ja erstmal ein Konzept, was völlig sinnvoll ist, was aber dann eigentlich passiert und was für Ausschreitungen und was für Missstände es da gibt, das ist nochmal ein Thema für sich, was ja aber auch durch das System gefördert wird.
Wobei sich da natürlich, ich will das Fass jetzt nicht aufmachen, aber wobei sich da natürlich die Frage stellen ließe, weshalb wird denn überhaupt eingebrochen? Und ich glaube, da kommen wir dann, also da ließe sich sehr schnell argumentieren, dass die Polizei am Ende des Tages halt auch nur dazu da ist, Eigentumsverhältnisse zu schützen und damit gegen uns, die wir keine Produktionsmittel kontrollieren, sich ausschließlich gegen uns richtet. Wir kommen damit zu einem dritten Punkt, der ebenfalls nicht, ja, der auf ein weiteres grundsätzliches Staatsversagen, wenn man so will, hindeutet. Und auch darin verhaftet ist so ein Stück weit, dass Dinge nicht beim Namen genannt werden oder lange Zeit nicht beim Namen genannt wurden, immer noch zu wenig beim Namen benannt werden. Der dritte Punkt ist die Kritik daran, dass zu wenig oder so gut wie keine Prävention von Femiziden stattfindet.
Ja, dieses Jahr haben wir bereits 85 Femizide gezählt. Diese Zahl wird definitiv noch steigen, weil es oft ja erst lange im Nachhinein rauskommt, was für Umstände so ein Todesfall hatte. Letztes Jahr waren es, ich lese einmal nach, um nicht zu lügen, etwa 308 Frauen und Mädchen wurden im Jahr 2024 durch Gewalt getötet. Viele davon durch aktuelle oder ehemalige Partner. Man geht davon aus, dass jeden dritten Tag eine Frau aufgrund ihres Geschlechtes getötet wird. Also etwas mehr als 100 Frauen sind letztes Jahr in Deutschland an einem Femizid zu Tode gekommen. Es gibt natürlich auch andere Gründe, weshalb Frauen getötet werden. Es liegt nicht immer bloß daran, dass sie eine Frau sind, aber es passiert eben sehr oft. Und es ist ein Thema, was mich natürlich noch mal auf eine andere Art und Weise berührt. Ich bin eine Frau. Und es ist ein Thema, mit dem ich auch auf andere Art und Weise schon in Kontakt gekommen bin. Denn ich habe es schon mal möchtest du etwas zwischen?
Ich wollte nur ganz kurz anmerken, du hast es zwar jetzt schon gesagt, aber könntest du noch kurz mir erklären, was es mit dem Begriff des Femizid tatsächlich auf sich hat?
Ja, das kann ich sehr gerne tun. Ein Femizid ist der Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist. Und das passiert eigentlich immer aufgrund von patriarchalen Ideen, von Besitzideen, die Männer gegenüber Frauen haben. Das alles ist systemisch, das alles lässt sich auch vom Kapitalismus nicht lösen. Frauen werden noch immer als von vielen Menschen und insbesondere von vielen Männern als weniger als sie selbst angesehen. Weibliche Arbeit oder Arbeit, die von Frauen verrichtet wird, wird immer noch als weniger oder als nicht gleichwertig angesehen. Frauen werden eher in Care-Berufe oder eben in die Care-Arbeit zu Hause geschickt, haben immer noch nicht die gleichen finanziellen Möglichkeiten und dieselbe Selbstbestimmung, wie Männer es haben. Und auch aufgrund dessen und aufgrund jahrtausendelanger patriarchaler Struktur, die Frau ist nur fürs Gebären und für die Küche da, und ist eben in der Familie der Besitz des Mannes. Also das sind so Grundannahmen, die jetzt sehr zugespitzt formuliert sind. Es gibt sicherlich auch viele Femizide, wo der Mann von sich niemals behaupten würde, ich finde, meine Frau ist weniger wert als ich. Aber es begründet sich dann doch eben immer auf diese Annahme von, aber eigentlich gehört sie mir. Viele Femizide passieren im Zuge einer Trennung oder nach einer Trennung, wenn Frauen eben sagen, nee, ich möchte nicht mehr, diese Beziehung tut mir nicht gut. Ich selber habe im Rahmen meines Psychologiestudiums in einem Maßregelvollzug gearbeitet für eine Zeit und bin da tatsächlich auch Menschen und insbesondere einem Mann begegnet, der aufgrund genau dieser Denkmuster seine Frau ermordet hat. Und es ist nicht immer so klar, wie du dumme XYZ, du gehörst nur mir, ich bring dich jetzt um. Es sind sehr komplexe Mechanismen, die am Ende des Tages dazu führen, dass jemand anderen umbringt. Es hat auch immer was damit zu tun, dass Frauen eben im Vorhinein keine Exit-Möglichkeiten haben. Entweder weil sie finanziell abhängig sind, weil Kinder da sind oder einfach weil sie niemanden haben, zu dem sie gehen könnten. Und auch das ist ein Punkt, der in diesem Menschenrechtsreport angesprochen wird. Frauenhäuser sind vollkommen unterfinanziert. Präventionsangebote für Männer sind vollkommen unterfinanziert oder es gibt sie einfach nicht. Auch das ist etwas, was ich in meiner professionellen Laufbahn schon kennengelernt habe. So, dann kommt einmal die Woche vielleicht Sozialarbeiter vorbei und dann war es das. Dann redest du über deine Woche und gut ist, ne? Also das Thema wird kaum ernst genommen. Das Thema, wie du schon gesagt hast, wird ja seit kurzem erst als das benannt, was es ist. Und weitergehend wird aber kaum was gemacht. Ich habe letztens eine Statistik gesehen: In Spanien werden Männern, die schon durch Stalking oder häusliche Gewalt oder ähnliches aufgefallen sind, wird eine Fußfessel angelegt. Seit es diese Regelung gibt, hat kein Mann mit Fußfessel ein Femizid begangen. Und die Femizide in Spanien sind ein Drittel runtergegangen. Und die Polizistin, die davon berichtete, sagte, es sind aus aller Welt schon Delegationen nach Spanien gereist, nur aus Deutschland nicht. Also so viel zum Thema Prävention von Femiziden in Deutschland. Es ist einfach ein Thema, mit dem sich nicht gerne auseinandergesetzt wird. Auch die Polizei erfährt kaum Fortbildungen in die Richtung. Wenn man Stalking erlebt, auch das hat man ja schon oft gehört, so dann wird einem gesagt, naja, solange noch nichts passiert ist, können wir da leider nichts machen. Ne? Und ja, es ist ein riesiges Netz, was sich so über das Thema spannt. Und dabei muss man immer bedenken, es geht hier um die Hälfte unserer Bevölkerung. Also es geht jetzt nicht um eine kleine Minderheit, es geht um die Hälfte unserer Bevölkerung. Jeden dritten Tag wird eine Frau getötet, weil sie eine Frau ist. Und seit 2 Jahren haben wir einen Namen dafür. Das ist eigentlich bescheuert.
Ich denke, man muss da natürlich auch immer dazu sagen, also ich glaube, es ist da auch immer wichtig, den Gesamtkontext zu sehen. Also natürlich immer, aber in dem Fall, was mir da immer so extrem nochmal aufstößt, ist die Tatsache, dass der angebliche Schutz von Frauen und auch von Mädchen immer und immer wieder von rechtspopulistischer Seite so nach vorne gestellt wird und immer wieder dazu verwendet wird, gegen andere gesellschaftliche Gruppen als Frauen, ehrlicherweise als deutsche Frauen und deutsch gelesene Frauen, Stimmung zu machen und zu agitieren. Und dann, Stichwort, fragen Sie mal Ihre Töchter. Und dann vor diesem Hintergrund solche Zahlen zu sehen, finde ich, ist absolut erschreckend. Und ja, ist
Es ist ein
einfach
sehr
krass.
belastendes Thema auch einfach, ne? Also ich glaube, ich kenne kaum eine Frau, die das irgendwie einfach so besprechen kann, ohne irgendwie einen Knoten im Bauch zu bekommen. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dir geht es gerade ähnlich, dass das ein Thema ist, was dir auch schwerfällt zu besprechen. Und ich glaube, das sollte auch so sein, ne? Also ich glaube, ich bin eigentlich kein Mensch, der sagt, wir müssen Themen irgendwie emotionalisiert besprechen. Im Gegenteil, ich glaube, Rationalität bringt oft mehr Produktivität in solchen Themen. Aber ich glaube, gerade sind wir an einem Punkt, wo wir erstmal begreifen müssen, worum das geht. Also es wird ja immer so lapidar gesagt, aber es geht hier um was sehr Einschneidendes. Und würde es in irgendeinem anderen Land passieren, würden wir auch ganz anders darüber sprechen, ne? Ja.
Das ist eben gerade der Punkt. Also ich glaube, dass diese Gewalt, die ja gegen ziemlich genau, ich glaube sogar ein bisschen mehr als die Hälfte der Bevölkerung permanent ausgeht und sich dann auch in solchen massiven Zahlen beim wahrscheinlich krassesten, was dann an Gewalt möglich ist, äußert. nämlich dem Nehmen des Lebens ist und dem Mord, um es klar zu benennen, ist etwas, das auf eine rassistische Weise gemünzt, eigentlich permanenter Teil des Diskurses ist. Und gegen jedweden Menschen, der gegen die, oder gegen jedwede Gruppe, gegen die es gerade gehen soll, angewandt wird. Und gegen jedwedes Land, sage ich mal, das kleiner gemacht werden soll, als es ist, angewandt wird. Generell finde ich, ist da einfach, es ist einfach immer wieder erschreckend, dass darüber nur dann gesprochen wird, wenn es eben solche krassen Zahlen zu vermelden gibt. Und wir da ansonsten findet der Diskurs darüber eigentlich nicht statt. Und die Prävention, die nötig wäre, habe ich persönlich jetzt noch nie ehrlicherweise gesehen. Also ich kann ja nur aus einer männlichen Sozialisation heraus sagen, dir wird gesagt, du darfst keine Mädchen schlagen. Das ist ein netter Ansatz. Ich finde, es sollte eher dahin erzogen werden, dass niemand geschlagen wird. Aber dann darüber hinaus, also die tatsächliche Gewalt, die stattfindet, das wird ja nirgendwo gezielt angegangen. Und es wird ja auch nirgendwo die, es werden nirgendwo Kanäle dafür geschaffen, dass Männer, die, und bei Femiziden sind es in aller Regel Männer, die sich in Situationen befinden, wo sie selbst Hilfe bräuchten, um andere nicht zu gefährden, woran sie sich wenden können. Also, wie du gesagt hast, die Präventionsmaßnahmen, fände ich, einmal sollte es sie geben, andererseits finde ich, sollte es durchaus auch etwas sein, was jungen Männern oder jungen Buben, Knaben von Anfang an als etwas vermittelt wird, woran man sich wenden kann und sollte, wenn es den Bedarf dazu gibt. Und da gibt es halt nichts. Also.
Nee, also das Einzige, was es von dem ich weiß, sind Mechanismen, die greifen, sobald schon irgendetwas passiert ist. Also jetzt gar nicht mal unbedingt ein Femizid, aber wenn es so auch um die Thematik häusliche Gewalt und so geht, dann kommt es schon vor, dass Männer dann so Anti-Aggressionsseminare auferlegt bekommen, wo man sich auch fragen muss, so ein Anti-Aggressionsseminar gegen ein ganzes Leben Sozialisation ist, das ist schwer und da bräuchte es auch an der Stelle viel mehr geschulte Psychotherapie und viel mehr geschulte Psychotherapeutinnen, die sich mit dieser Thematik auskennen. Aber auch da muss ich sagen, ich habe meinen Bachelor in Psychologie. Ich habe in Pflichtveranstaltungen nicht einmal über das Thema forensische Psychologie oder ähnliches gesprochen. Also das sind Dinge, die ich mir selber angeeignet habe über die Praktika, die ich gewählt habe. Und ja, man kann auch einen Master in Rechtspsychologie machen, aber das ist ein Erweiterungsmaster in der Regel. Das sind alles Dinge, die finden nicht viel Platz und die finden nicht viel Raum, weder in der Ausbildung noch in der Gesellschaft. Und wenn wir von Prävention sprechen, dann geht es natürlich auch darum, um das große Ganze, ne? Also eingangs habe ich schon gesagt, ne? Femizide und Sexismus am Ende des Tages, das sind Themen, die eng verwoben sind mit dem Kapitalismus. Und auch da, Frauen in prekärer Anstellung oder in finanziellen Schieflagen werden viel häufiger Opfer häuslicher Gewalt und auch viel öfter Opfer von Femiziden. Und da muss an beiden Seiten so viel passieren, dass ich mich auch manchmal frage, kann dieses System das überhaupt leisten? Möchte dieses System das überhaupt leisten? Ne? Weil insofern wir im Kapitalismus irgendwie leben, wird es zwangsläufig meiner Meinung nach Menschen geben müssen, die höher gestellt sind und Menschen, die weniger hochgestellt sind. Und solange Frauen eben diese Reproduktions- und Care-Arbeit auferlegt wird, werden es auch die sei, Frauen diejenigen sein, die eher zu Hause bleiben, die eher weniger selbstständig sind. Etwas anderes wollte ich auch noch sagen. Du meintest eben sehr treffend, dass sich sehr viel um Frauen geschert wird, insofern es rassistisch nutzbar ist, sich darum zu scheren und darum zu kümmern. Und da kommen wir auch ganz gut auf den vierten Punkt, denn wir reden schon eine ganze Weile und ein bisschen durchkommen müssen wir auch. Und da geht es ja um Menschenhandel. Und darum, wenn, und sobald das eben Frauen betrifft, die nicht aus Deutschland kommen, sondern die als Geflüchtete nach Deutschland kommen, interessiert auch das wieder niemanden. Also, das ist ein riesengroßer Themenkomplex. Viele Frauen erleben Zwangsprostitution und viele Frauen werden gezielt nach Deutschland geholt, um um das zu verrichten. Ich möchte es nicht Arbeit nennen, denn es ist keine Arbeit. Und haben kaum Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Und auch Frauen, die in ihren Ursprungsländern Zwangsprostitution und Menschenhandel erlebt haben, haben kaum eine Möglichkeit, das strafrechtlich zu verfolgen, sobald sie hier sind. Und ich würde auch nicht mal behaupten, dass sie hier dann in Sicherheit sind, denn auch da greifen wieder Mechanismen, die vorbelastete Frauen eher wieder in solche Umstände bringen, als sie da rauszuholen.
Ja, das ist also in dem Bereich, glaube ich, dass einerseits wahrscheinlich das den meisten Menschen bekannte Beispiel, um es mal so zu nennen, andererseits vermutlich mit eines der absolut traumatischsten, ja, einer der traumatischsten Bereiche, in denen solcher, ja, Menschenhandel am Ende des Tages. Ich finde auch diesen Begriff absolut unpassend, weil er in sich Menschen zur Ware macht und sie als eine Ware beschreibt, was ich für absolut unpassend halte. Ich wüsste nur jetzt im Moment ehrlicherweise keinen passenderen Begriff, sollte man mal drüber nachdenken, außer Sklaverei vielleicht. Aber das ist ein Riesenteil davon, in dem das stattfindet, eben in der Sexindustrie, was in dieselbe Richtung schlägt als Begriff. Und da ist das ja ein riesengroßes Teil oder ein riesengroßer Anteil geht da eben in diese Richtung. Und wie du sagst, wird eben auch ganz oft dadurch begünstigt, dass es Menschen trifft, die nach Deutschland entweder gezielt dafür gebracht werden, oder aber ohne Perspektive nach Deutschland kommen und dann dafür gezielt angeworben werden. Ich glaube, es gibt noch zwei weitere Branchen und ich glaube, in dem Fall kann man tatsächlich auch von Branchen sprechen, in denen das ebenfalls ein sehr präsentes Thema ist. Das ist meines Wissens nach einmal die Kosmetikindustrie und einmal die Nahrungsmittelindustrie. Und gerade bei der Nahrungsmittelindustrie auf die habe ich geschielt, als ich gerade gesagt habe, dass das einer der traumatischsten Bereiche ist, weil wenn wir uns ansehen, wie teilweise in der Fleischindustrie und gerade in der Schlachtungsindustrie Menschen dafür auch ausgebeutet und massiv hergenommen werden. Das sind wirklich Zustände, die ja ebenfalls über alles hinausgehen, was wir uns vorstellen wollen und weswegen da auch hier, das ist bei allen diesen Bereichen ebenso, ganz bewusst weggeschaut wird. Also
Es ist ja auch eine riesige finanzielle Frage an der Stelle, wenn man sich anschaut, was für Gewinne diese Industrien, wenn man es jetzt mal so nennt, abwerfen und wie viel man in tatsächliche Strafverfolgung dann reinstecken müsste. Da überwiegt der Gewinn einfach dem Nutzen, sage ich mal. Und gerade wenn man sich eben die beiden Themen nochmal anschaut, die du gerade genannt hast, die Lebensmittelindustrie und die Kosmetikindustrie, das sind ja auch. Das ist so breit gefächert und das nützt so vielen Menschen, wenn man da möglichst billig, möglichst viel produzieren kann, wenn man da möglichst wenig irgendwie auch auf Arbeitsschutz achten muss. Denn wenn man Menschen, also es geht da ja auch dann viel um, jetzt ist mir das Wort entfallen, wie das heißt, wenn die so auf eine gewisse Art angestellt werden, aber da muss man eben auch keinen
Leiharbeit.
Mindestlohn mit, genau, Leiharbeit. Da zieht dann auch der Mindestlohn wiederum nicht, ne? Also für die Menschen, die diese Firmen dann haben oder die eben diese Menschen anstellen, ist das ein super riesiger Gewinnfaktor und auch die Steuern, die dann gezahlt werden, sind ein toller Gewinn für die deutsche Marktwirtschaft, im Gegensatz zu den Millionen, die eben ausgegeben werden müssten, um das tatsächlich zu verfolgen. Also ich finde, der Themenkomplex Zwangsprostitution ist da noch mal ein bisschen auszuklammern, denn an vielen Stellen, das sind keine Gewerbe, die in irgendeiner Art und Weise angemeldet sind, ne? Also da, ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich gerade nicht genügend im Thema drin, um da produktiv sagen zu können, warum das nicht wirklich verfolgt wird. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass kein Interesse daran, also an vielen Stellen einfach diese Menschen auch entmenschlicht werden und gesagt wird, gut, das ist irgendwie auch nicht unser Problem, wenn da aus Osteuropa irgendwelche Frauen hierher gebracht werden, ne? Und es schadet dem deutschen Staat auf die Art und Weise nicht. Also müssen wir uns da vielleicht auch nicht unbedingt drum kümmern. Aber das nur eine These, das möchte ich jetzt gar nicht so als Fakt darstellen. Was Fakt ist, ist, dass es ein großes Problem ist in Deutschland und dass wir da auch, ja, uns wiederum nicht darauf verlassen können, dass hier Recht irgendwie durchgesetzt wird, ne?
Ja, ich meine, es spiegelt sich dann natürlich auch wieder sehr bezeichnend darin wieder, wie mit der Thematik dann im Diskurs umgegangen wird. Wenn ich mir anschaue, dass dann eine Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin sich hinstellt und ganz lapidar sagt, ja, Deutschland ist halt der Puff Europas, weiß ich jetzt nicht, oder doch, dann weiß ich sehr genau, wie ernst die Thematik genommen wird. Und wenn dann gleichzeitig Parteikollegen von ihr auf den Trichter kommen, dass im landwirtschaftlichen und Erntebetrieb auch auf den Mindestlohn verzichtet werden sollte, dann schlägt das in eine ähnliche Richtung, oder dann wissen wir, dass das eben diesen ganzen Komplex des sogenannten Menschenhandels umfassenden auf den zutrifft, aber denke auch, dass das etwas ist, was nochmal losgelöst voneinander betrachtet werden sollte, weil da eben auch ganz andere, im Ursprung ganz andere Wirkmechanismen vorhanden sind, die natürlich jeweils auf Ausbeutung von Menschen abzielen, vorhanden sind, aber eben auf eine sehr andere Art und Weise im Ursprung, weil im einen Fall geht es einfach, ich sag mal, um die Ausbeutung von Arbeitskraft, was schlimm genug ist. Aber im anderen geht es dann wirklich an die Substanz und um den Menschen selbst. Und da ist, glaube ich, das ist dann, glaube ich, eine Thematik, über die man nochmal gesondert sprechen muss, weil man ihr einfach dann in der Kürze der Zeit auch nicht gerecht werden kann. Wie bei allen diesen Themen. Also wir kratzen hier maximal an der
Ja,
Oberfläche. Auch das muss dazu gesagt werden.
das ist leider wahr. Ja, der letzte Punkt, der dreht sich um Rüstungsexporte. Da frage ich mich gerade, ob wir der Zeit geschuldet da nochmal so intensiv drauf eingehen sollten wie auf die anderen Themen. Ich meine, wir haben schon zwei Folgen, wo wir auch über Wehrpflicht und über Militarisierung gesprochen haben. Ich denke, auch da das reiht sich so ein bisschen damit ein, wenn man sich auch anschaut, dass noch immer Waffen nach Israel geliefert werden, trotz der momentanen Lage dort, trotz der völkerrechtswidrigen Verfahren, die Israel eben in Palästina und den PalästinenserInnen gegenüber anwendet, ne? Auch das ist.
Ja, ich glaube, der wichtige Aspekt, der dazu kurz angesprochen werden sollte, ist der Rechtsschutz der Rüstungsexporte und Rechtsschutz, was da so ein bisschen zusammenhängt, dass es immer wieder dazu kommt, dass Menschen aus anderen Ländern, die dagegen klagen, dass aus der Bundesrepublik Waffen in Kriegsgebiete geliefert werden, da von Anfang an scheitern mit ihren Klagen, weil gesagt wird, du hast kein Recht hier zu klagen. Also die Klage wird überhaupt nicht erst zugelassen. Und das ist eben ein riesengroßes Problem, weil damit ja Menschen die Handhabe genommen wird gegen Unrecht, das vermutlich, wenn es verhandelt würde, auch als Unrecht bezeichnet würde und entsprechend gestoppt würde, von vornherein gar nicht zur Verhandlung zugelassen wird. Das ist ein großes Problem. Soweit ich es jetzt herausgelesen habe, scheint es dafür aber so zu sein, dass sich dafür eine Handhabe langsam herausbildet. In der Schweiz gab es nämlich vor einiger Zeit den Fall, dass ein Verein, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ist auch egal am Ende des Tages. Es gab einen Verein, dem es zugestanden wurde, im Namen anderer Menschen zu klagen. Es ging dabei um Klimaschutz. Und es haben Menschen, die von direkten klimaschädlichen Maßnahmen betroffen waren, sich an diesen Verein gewandt und der hat dann geklagt. Und das wurde zugelassen und es gab dazu ein höchstgerichtliches Urteil, dass das zulässig ist, dass eben Vereine in solchen Fällen für Menschen die Klage übernehmen. Und das ist jetzt etwas, was dieser Bericht vorschlägt, eine Hintertür quasi sein, über die es möglich ist, dass Menschen, die sich in solchen Unrechtssituationen befinden, doch die Möglichkeit bekommen, zu ihrem Recht zu kommen.
Ja, das waren jetzt ganz schön viele Themen, über die wir ganz schnell rübergerannt sind eigentlich. Ich denke, zu jedem dieser Themen hätte man auch eine eigene Podcast-Folge machen können. Wir wollen ja nicht mit so, alles ist Kacke enden, sondern wir wollen ja mit Handlungsmöglichkeiten, mit Perspektiven diesen Podcast immer beenden. Der Bericht an sich schlägt drei strategische Imperative für den Deutschen Bundestag vor. Ich lese die einmal kurz vor, dann können wir darüber ja einmal diskutieren. Erstens Gesetzgebung an Menschenrechten ausrichten, zweitens Zivilgesellschaft als Partner anerkennen und schützen und drittens völkerrechtliche Verpflichtungen konsequent erfüllen. Ich finde, das sollte eigentlich gegeben sein, oder nicht?
Ja, ich finde auch, es ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen hilflos, weil der Bericht stellt fest, die menschenrechtliche Lage ist schwierig und gibt als Handlungsempfehlung dann verbessert die Menschenrechtssituation. Das ist, ja, es wirkt etwas hilflos, finde ich. Ich glaube aber, dass wir alle tatsächlich in unseren eigenen Handlungsmöglichkeiten in der Lage sind, mehr zu tun und da besser darauf hinzuwirken, als es ja so eine Empfehlung ist, die da an den Bundestag geht oder an ein Parlament generell geht. Glaube ich, sind wir alle in unseren persönlichen Möglichkeiten besser dazu in der Lage, ja, Motivation herzustellen, dass der Staat seine Umstände, die er schafft, darauf ausrichtet. Wie gesagt, ich will wieder mal niemanden zur Sabotage aufrufen. Punkt.
Niemals würden wir hier irgendetwas strafrechtlich Relevantes sagen. Dementsprechend tun wir das auch nicht. Aber ich denke, zentral ist es, dass wir uns alle erstmal bewusst machen, was passiert, was die Gegebenheiten sind, mit denen wir irgendwie auch umgehen müssen. Und ich denke, eine Sache, die ganz grundlegend man immer sagen könnte, ist, organisiert euch. Auf welche Art auch immer. Ich weiß, manche unserer HörerInnen haben auch ihre Probleme mit Parteien. Da können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber sprechen, aber organisiert euch, bildet euch und bleibt nervig. Also ich glaube, das ist auch eine Sache, die erstmal ganz einfach klingt, ne? Aber wir müssen der Regierung auf den Sack gehen und das mit allen Mitteln.
Penetranz ist, glaube ich, am Ende des Tages wirklich eine unserer stärksten Waffen. Ich habe, dazu kann ich dir, glaube ich, nächste Woche noch was Schönes erzählen, bevor es jetzt allzu sehr in die Länge geht. Aber zu der Penetranz und zum, einfach auf die Nerven gehen. Ich bin mir sehr sicher, wie du sagst, dass du damit recht hast, dass sich damit extrem viel erreichen lässt. Und nebenbei, bildet euch. Ich glaube, wir sehen im Moment viel in Bewegung. Und nicht nur bildet euch, sondern auch organisiert euch und bildet euch gegenseitig. Weil ich glaube, wir sehen im Moment viel, gerade unter jungen Menschen, an Jugendbewegungen, die sich formieren, auch ohne krasse Struktur dahinter, aber die sich einfach formieren und die gemeinsam es schaffen, was voranzubringen, unterstützt auch an der Stelle extrem oft, tollerweise gerade von den Allerältesten. Aber ich glaube, dann besteht unsere Aufgabe auch noch darin, die Leute in der Mitte auch noch irgendwie in Gang zu bekommen. Aber ich glaube, das schaffen wir.
Ja, ich denke, abschließend bleibt nervig, bleibt kritisch und erkennt an, dass nicht ihr einander, sondern der Kapitalismus unser größter Feind ist.
Das, jawohl. heute bist du die Frau des Schlusswortes, aber ich habe auch eine coole Überleitung zwischendurch gefunden, glaube ich. Damit sind wir quitt
Stimmt.
diese Woche.
Ja,
Wundervoll.
heute ist alles anders, auch schön.
Habt eine wunderschöne Woche, hab auch du eine wunderschöne Woche, Laura, und bis
Und du
bald.
auch. Auf
Danke dir.
Wiedersehen.
Ciao. Achso, ich